Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet aus München ist Michael Habecker. Michael, du bist mitten in der Leitung.
Hallo.
Hallo Michael.
Kann man mich hören?
Ja.
Hallo, guten Abend, Thomas.
Einen guten Abend. Herzlich willkommen. Danke, dass du bei uns zur Sendung gekommen bist. Viele werden dich kennen. Du bist Herausgeber und leitender Redakteur Integralen Perspektiven des Magazins des Integralen Forums. Bist langjähriger Integraler, einer der Gründer des Integralen Forums hier in Deutschland. Und so würde ich mal sagen, wahrscheinlich der beste deutschsprachige Ken Wilber-Kenner. Also ich kenne niemanden, der Ken Wilber so intensiv liest und übersetzt und kommentiert wie du, und das mittlerweile seit Jahrzehnten. Und wir haben dich eingeladen, weil Ken Wilber, für diejenigen, die vielleicht Ken Wilber noch nicht kennen, Ken Wilber ist meisten unserer Zuhörer den Namen Ken Wilber kennen werden. Ken Wilber hat ein Papier geschrieben zu unseren turbulenten Zeiten, mit dem Wahlsieg von Donald Trump in Amerika und was er Donald Trump und die postfaktische Welt genannt hat. Das Papier ist noch nicht heraus, und das wird, so hast du mir erzählt, in Kürze auf der Website Integral Life erscheinen. Du hast das Papier aber schon gelesen. Es ist ein langes Papier, es sind 90 Seiten, wo Ken Wilber aus seiner integralen Sicht den Wahlsieg von Donald Trump in den USA und ich sag mal die neue politische Großwetterlage, vor allem in Amerika, hier beleuchtet. Und wir dachten einfach, mit dir uns dieses Papier anzusehen und sehen, was Ken Wilber hier dazu denkt, und gemeinsam darüber ein Gespräch zu führen. Darf ich dich anfänglich einfach mal bitten, dieses lange Papier, was sind die Hauptaussagen oder die Hauptpunkte, die du in diesem in dieser Arbeit von Ken Wilber spannend, neu, wichtig empfunden hast?
Ja, danke, Thomas, immer für die freundliche Einführung. Ich würde gern einen Aspekt vorschalten, der also diese Integrale insgesamt die Bedeutung für mich aufzeigt. Und zwar hat Ken Wilber, du hast es schon erwähnt, so eine Landkarte zur Verfügung gestellt. Die Details brauchen uns jetzt nicht zu interessieren. Und diese Landkarte zeigt halt eine ganze Menge auf. Und worauf es ankommt dabei ist, und das kann man gut verfolgen, dass die Dinge ausgewogen sind oder ausgewogen bleiben oder die Prinzipien, die da drin stecken, beachtet werden. Ansonsten gibt es Unausgewogenheiten oder Extreme oder Einseitigkeiten oder Absolutismen, wie Wilber das nennt, und die führen zu leidvollen Erfahrungen, also zu Leid, zu ganz konkretem Leid. Ich sage ganz kurz ein, zwei Beispiele. Wenn man nur in dem Idealistischen bleibt, und es gab Menschheitsphasen, die idealistisch genannt wurden von Historikern, und die Lebenswirklichkeit nicht mehr sieht, dann führt das zu Leid, genauso wie wenn man nur ins Materialistische geht und das Geistige nicht berücksichtigt. Oder wenn man nur das Individualistische betont und das Gemeinschaftliche nicht mehr sieht, dann führt das zu Individualismus und Neoliberalismus zum Beispiel. Andersherum, wenn man zu sehr ins Kollektive geht, führt das zu Kollektivismus. Und solche Bewegungen, die kann die integrale Landkarte nicht verhindern natürlich, aber sie kann zeigen und sagen, schaut mal her, hier, das ist alles so, das gehört gut ausgewogen zusammen gewissermaßen.
Absolut,
ja. Und jetzt auf das Papier zu kommen, da hat ein Aspekt, den Wilber da betont, der hat mit Entwicklung zu tun. Und bei Entwicklung schlägt Wilber vor, dass das funktioniert nach dem Prinzip transzendiere und bewahre. Also es hat zwei Aspekte. Es ist nicht nur immer nach vorne das Neue, sondern immer auch zurückschauen auf den Weg, der zurückgelegt wurde und was da ist, und das anzuschauen, zu umarmen, schon sich auch davon zu differenzieren, aber eben nicht das wegzuschieben, zu sagen, das ist schlecht oder das ist zurück oder das ist zurückgeblieben. Erwähnt ist der, dass diese postmoderne Zeit, in der wir leben, die ja entwicklungshistorisch die neueste ist, wenn man so will, also seit den 68ern groß hervorgetreten, dass die sehr viele wunderbare Errungenschaften hat, die wirklich neu sind und die auch zu verteidigen gilt, aber eben auch starke Schattenseiten aufzeigt. Wilber hat ein eigenes Buch dazu geschrieben, schon vor 2002, Boomeritis. Und dass sich das jetzt gewissermaßen, dass das jetzt einholt, dass diese Schattenseiten so groß sind, dass große Teile der Bevölkerung, jedenfalls in Amerika, nicht mitgekommen sind und dann eben, ja, Trump wählen, ganz banal gesagt. Das wäre so ein kultureller Aspekt. Und ein mehr systemischer Aspekt, auf den Wilber eingeht, ist der diese wachsende Wohlstandsungerechtigkeit, die eben auch dazu führt, dass Leute sehen, dass die durchschnittlichen Einkommen zwar steigen, aber die nichts davon haben, weil die mittleren Einkommen gleich bleiben oder sinken. Mhm. Also wir kennen das, ne? Die Reichen werden immer reicher und die 1% der Bevölkerung und so weiter. Und das ist natürlich auch, das frustriert Menschen, das macht Menschen Politik verdrossen oder eben sie macht sie zu Protestwählern, und da kommt dann auch solche Dinge zustande, dass so jemand gewählt wird, der damit aufräumen will, jedenfalls das verspricht. Mhm. Also ja, das wären so zwei Hauptaspekte, systemisch und kulturell. Mhm.
Spannend. Und du hast jetzt schon einiges hier auch angeschnitten, nämlich dass in seiner Analyse dessen, was in Amerika gerade passiert, im Zentrum seines Denkens stark die kulturelle Hegemonie, wenn ich das sagen darf, des postmodernen Denkens steht. Und die kulturelle Hegemonie des postmodernen Denkens ist auch ein Denken, das ein relatives Denken ist. Dinge, an die wir uns eigentlich mittlerweile auch sehr gewöhnt haben, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, dass es verschiedene Perspektiven gibt, dass wir auch andere Perspektiven respektieren müssen. Und ich würde es einmal so sagen, dass er hier beschreibt, wie das, wie du auch jetzt gerade eingeführt hast, eine kulturelle Errungenschaft ist, die aber auch seine eigenen Extremismen hat. Und wie vielleicht das, was jetzt hier als kultureller Backlash passiert, und er sagt es ja durchaus so stark, dass das vielleicht eine Selbstkorrektur der Evolution ist, also einen vielleicht auch Rückschritt oder Korrekturschritt, wie auch immer, durch Trump eine Korrektur erfährt. Und er bezieht sich hier sehr stark auf dieses relativistische Denken der postmodernen Kulturträger. Mal Frage, siehst du das so richtig von mir dargestellt oder würdest du das anders darstellen? Und würdest du auch sagen, dass das der Hauptschwerpunkt ist, wie er die Ereignisse durch die Trump-Wahl versteht?
Ja, das sehe ich auch so, ja. Und ich glaube, das war auch gut zu spüren. Es ist ja, oder wie du sagst, wenn der Relativismus zu weit geht, also Wahrheiten sind kulturell konstruiert. Das ist diese ganz, ganz wichtige postmoderne Erkenntnis. Sie sind nicht absolut, sondern sie sind kulturell mitkonstruiert. Aber das heißt nicht, dass sie beliebig sind, ne? Und wenn man aber diesen Schritt macht und sagt, ja, deine Wahrheit ist deine Wahrheit und meine ist deine und die Wahrheit in Afrika ist wieder eine andere und dort und alles ist gleich, dann gibt es keine Orientierung mehr, dann gibt es keinen Kompass mehr. Mhm. Und das ist ja das Problem, dass dem Trump seine Lügen, also das war ja, da ist ja eine Lüge nach der anderen passiert, aber trotzdem haben ihn die Mehrheit der Leute als wahrhaftiger empfunden, eben weil er aus seiner Person heraus den Leuten wahrhaftig erschien, also authentisch, wie wir sagen würden, ja, obwohl er gelogen hat wie gedruckt. Mhm. Weil eben der Wahrheit, bisher in einer Moderne, sehr stark geprägten Moderne, wo ja die Wahrheit, die wissenschaftliche Wahrheit noch einen viel höheren Stellenwert hat, so gar nicht durchgegangen, vermute ich mal. Ne? Mhm. Aber in dem kulturellen Klima, so sagt Wilber auch, war das halt möglich. Da war sowas möglich, dass ihm das gewissermaßen, dass das nicht so eine große Rolle spielte wie seine persönliche, in großen Anführungsstrichen, Wahrhaftigkeit. Ne? Mhm. Und dann passiert halt sowas. Und dann, das finde ich auch sehr interessant, dass das Internet unterstützt das. Mhm. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe natürlich, das schon immer, man hat schon immer eine Ahnung, das Internet selber hat ja keinen Wahrhaftigkeitsanspruch, ja? Mhm. Da zählt nur die Quantität. Mhm. Da zählt nur die Quantität. Also wer die meisten Klicks hat, der bekommt, der wird angeboten. Und ich habe das gerade mal ausprobiert vor unserem Gespräch. Ich habe das erst gar nicht glauben können. Ich habe mal eingegeben in Google, Muslime sind. Mhm. Und dann gewartet, wie Google reagiert. Mhm. Und dann kam als erste Antwort, die mir die Suchmaschine als Wahrheit anbietet. Google sagt ja, wir bieten, Muslime sind nicht integrierbar. Mhm. Das ist die Erkenntnis, die Werteerkenntnis von Google. Ja? Mhm. Oder Muslime sind unmöglich kam. Und das dritte ist, Muslime sind intolerant. Also das hat das Ganze noch unterstützt, dass auch die sozialen Medien hier überhaupt keine Hilfe sind, mhm. sondern völlig orientierungslos nur auf Quantität gehen. Mhm.
Ich glaube, Orientierungslosigkeit ist hier ein großes Stichwort. Und du hast das auch ausgeführt und auch Ken Wilber führt diesen Test, den du hier gemacht hast, den hat er ja im Amerikanischen auch gemacht, auch in Bezug auf die Frage Juden sind und Hitler ist. Und ich sag mal nicht, was rauskommt, weil es ist alles nicht erfreulich. Aber jeder kann das selber bei Google ausprobieren, wo einfach nur mehr Quantität zählt und wir es ja auch wahrnehmen. Wir haben das auch hier in Radio Wolf in den letzten Wochen und Monaten ja schon öfters angesprochen, wie in dem Radikalrelativismus des Internets die Unterscheidbarkeit zwischen Wahrheit, zwischen Nachricht und Fake-Nachricht, ja, Fake News, immer unmöglicher wird. Und in einer gewissen Weise für interessanterweise Menschen wie zum Beispiel Trump-Wähler auch uninteressant. Also wo Ken Wilber hat das ja auch aufgeführt, es gab News-Outlets, also Nachrichten, Agenturen oder Zeitungen, die haben Trump täglich nachgewiesen, wie viele Lügen er pro Tag gemacht hat. 17 Lügen, 20 Lügen und wie auch immer. Es hat keinen Menschen interessiert. Was die Menschen viel mehr geglaubt haben, waren irgendwelche Fake News über Kinderporno-Ringe, die angeblich im Umkreis von Hillary Clinton passiert werden, die alles erstunken und erlogen ist. Das heißt, eine Totalverwirrung, die aber, und das ist das Grundargument, einerseits eine technologische Ursache hat, also das, was wir einfach mit Internet momentan an dieser Überschwemme von beliebiger Information über uns gehen lassen müssen, aber andererseits auch mit einer kulturellen Grundstimmung, die ja auch von der postmodernen Philosophie seit den 70er Jahren so propagiert worden ist, also die französische Philosophie. Menschen wie Derrida und Foucault spielen hier eine große Rolle, haben das auch philosophisch untermauert, dass es sowas wie einen Wahrheitsanspruch eigentlich irreal ist, dass es eigentlich Wahrheit nicht gibt und dass in diesem Sinne Dinge eigentlich beliebig werden. Und so wie ich das Argument von ihm verstehe, diese Kultur der Beliebigkeit hat jetzt auch sozusagen ihre eigene Rache gefunden oder hat sich jetzt sozusagen auch gegen ihre eigenen Hervorbringer, nämlich gegen die postmoderne Kulturträger gerichtet und ist mit dessen, was in Amerika die Wähler von Trump wählen ließ.
Ja, ganz genau. Wenn es keine objektive Wahrheit mehr gibt, dann orientiert man sich an subjektivem sogenannten Wahrhaftigkeiten, und da spielt die Persönlichkeit und das Charisma und die Rhetorik natürlich dann wieder eine große Rolle. Und da hat der Trump, der so furchtbar das ist, die besseren Karten gehabt. Und ich möchte noch hinzufügen, wir können froh sein in Deutschland oder in anderen Ländern, dass wir solche Leute hier noch nicht haben. Mhm. In den Parteien wie der AfD oder so. Mhm. Das mag man sich nicht vorstellen. Also jemand mit solchen rhetorischen Fähigkeiten vor dem Klima, das ist schockierend. Das ist schockierend. Ja, da wird gelogen wie gedruckt. Und das geht einfach durch. Und ja. Und jetzt sagt er bei der Pressekonferenz, wirft er den Reportern vor, sie sind Fake News. Ist das,
ne? Absolut.
Es gibt keinen Kompass mehr. Ja. Jeder kann alles sagen und der am lautesten schreit, setzt sich durch.
Ja. Darf ich dich bitten, noch ein paar von diesen Gedankengängen zu schildern, die Ken Wilber hier in diesem Papier ausarbeitet und die du denkst, die sind spannend, die sind wichtig, die sollten Teil der Diskussion sein?
Ja, gerne. Also was mir, das steht jetzt nicht direkt im Papier, aber was mir dort ganz, ganz bewusst geworden ist, und das ist eben auch für das Stichwort Evolve so wichtig, oder Entwicklung, oder Evolutionaries, ne? Also Menschen, die sich für das Thema Entwicklung interessieren, und da sind wir ja auch sehr stark unterwegs, ist, denke ich, die Dialektik zu verstehen zwischen Revolution und Restauration. Mhm. Das ist meines Erachtens mal wert zu untersuchen. Vielleicht gibt's da auch schon was. Also den meisten Menschen ist ganz bewusst, dass es immer wieder Revolutionen gibt. Aber es gibt auch wahrscheinlich genauso viele Restaurationen. Und das ist ein Wort, das haben Historiker schon lange in Gebrauch. Mhm. Und das benutzen sie für Zeiten, und die werden auch so genannt, Epoche der Restauration, wo eben wieder zurückgegangen wurde. Oder man hat versucht, die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Das ist Restauration. Und es scheint so zu sein, oder jedenfalls ist das historisch so, dass es eben immer wieder diese Dialektik gibt. Und wenn man sich selber jetzt mit Evolution beschäftigt und auch hier gesellschaftlich wirken will, denke ich, dann ist ganz wichtig zu verstehen, das richtige Tempo. Mhm. Also immer dann, wenn die Revolution zu weit ging, wurde die Restaurationswelle und auch brutal wurde die Restaurationswelle auch brutal. Mhm. Also diese Reaktion gegen Reaktion. Ne? Wenn das Progressive über die Maßen hinausging, dann wurde das Reaktionäre überreaktionär. Mhm. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, was so auch noch nicht so thematisiert wurde. Ich habe das noch nicht gefunden, dass man schaut, wie gesund kann man sowas machen. Entwicklung findet ja statt und da gibt's Reibereien. Mhm. Aber wie kann man diese extremen Ausschläge verhindern, dass es wirklich, ja, dass es nicht eben immer wieder zu solchen, zum einen blutigen Revolutionen gibt und dann zu so vielleicht noch blutigeren Gegenreaktionen. Also das ist was auch im persönlichen Leben, in der eigenen Organisationsentwicklung und im gesellschaftlichen. Das ist mir eine Frage, die mir gekommen ist. Vielleicht hast du da auch Ideen dazu. Ich habe da auch noch keine Antwort, aber ich sehe halt auch, was passiert in Deutschland, in Europa auch.
Ja, und was kennen den Papier, also er verwendet jetzt diese Ausdrücke, Dialektik von Revolution, Restauration nicht, von denen du sprichst, aber er beschreibt durchaus, dass sozusagen die Übertreibungen der Postmoderne jetzt den Gegenpendel erfahren und insofern es auch ein Korrektiv ist, um diese Fehlentwicklungen des radikalen Relativismus und auch der Political Correctness, die wir vielleicht auch noch mit hier ansprechen wollen, die ein Thema bei ihm ist, dass es hier sozusagen eine Korrektivbewegung gibt und die Frage, die er auch aufwirft, wie man eben hier ein integraleres Denken etablieren kann, dass die verschiedenen kulturellen Zuordnungen wie moderne, postmoderne, traditionelle Werte in einem Entwicklungsganzen versteht und nicht nur gegeneinander ausspielt. Sozusagen, dass man sich nicht gegenseitig permanent in die Extreme treibt, sondern dass das Ganze als ein Spiel ist, wo alle beteiligten Wertehaltungen von traditionell, von modern, von postmodern Bedeutungen in einer Gesamtentwicklung haben. Und, das ist ja der Grundgedanke des Integralen, in der Zuordnung dieser Entwicklungsspirale auch gewürdigt werden. Und dass die Einseitigkeit Teil dessen ist, was dann zu restaurativen Überreaktionen, die Trump in extremer Weise darstellt, eben führen kann. Und wo man wahrscheinlich auch daraus lernen kann, wie können wir Entwicklungen so hier weiter fördern, dass wir hier nicht Dinge gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, dass er hier auch einen Punkt bringt, den ich besonders spannend finde, nämlich, dass er denkt, dass diese Entwicklung, er sagt, dass er das teilweise schon beobachtet seit der Trump-Wahl, dazu führt, dass die Vertreter der Postmoderne selbstkritischer werden und anfangen, mit anderen gesellschaftlichen Zuordnungen, also mit Trump-Fehlern, ins Gespräch zu kommen. Und dass hier Verständigungshorizonte aufzubauen, die vorher eigentlich nur Konfliktpotenzial waren. Und das sieht er durchaus als eine der heilenden Wirkungen dessen, was hier mit der Trump-Wahl aus seiner Sicht geschieht.
Ganz, ganz genau. Und ich nehme das auch ganz, ganz persönlich, und ich brauche ja bloß die Beispiele fallen mir sofort ein, wie das losging, als die Entwicklungsmodelle bei uns, sage ich mal, jetzt allen kursierten, mit Farben und Bezeichnungen. Da hat man natürlich sofort geguckt und sich selber meist mal da oben verortet und natürlich jede Menge anderer gesehen, die nicht so weit sind. Und dann hieß es, ach, du bist ja heute wieder so grün, blau, oder da gibt's Farbbezeichnungen, oder, also es war dann schon so ein bisschen Arroganz oder so, ach, die sind ja noch nicht so weit oder die haben ja keine Ahnung. Und genau das ist das, was eben zu diesem Ressentiment, wie Silber sagt, führt, und das Leute sich einfach nicht mehr abgeholt fühlt. Und das Entscheidende ist, es ist wichtig, das Neue gegen das Bestehende zu unterscheiden. Das ist wichtig, sonst kann es nicht auftauchen. Also eine Postmoderne hat Dinge, die hat die Moderne nicht. Und das gilt zu verteidigen. Also auch das, was jetzt gerade zum Beispiel Meryl Streep gemacht hat, das ist wichtig. Aber nicht die Person verurteilen, nicht die ganzen Gruppen von Personen verurteilen und nicht diese Arroganz und das alles gleich pauschal, ihr seid ja zurückgeblieben, ihr kommt ja gar nicht mehr in Frage und wir machen das jetzt so ohne euch und so. Also auch wenn man noch nicht weiß, wie das geht, aber auf jeden Fall wird schon klarer, was nicht funktioniert und was nicht wirklich ein Umarmen, also ein Bewahren und ein Umarmen dieser ganzen Entwicklungsspirale ist, von der du sprichst. Ne? Mhm.
Und ich glaube, und ich nehme an, dass du dem auch zustimmst, dass dieser Fokus, den Ken Wilber hier darauf legt, einfach auch zu einer Selbstkritik des grünen postmodernen Denkens hier einfach ein wichtiger zusätzlicher Ansatz ist, um zu verstehen, was momentan in Amerika abgeht. Ein Ansatz, der momentan noch weit unterbelichtet ist. Insofern finde ich das wirklich auch einen wichtigen Beitrag zur Diskussion, um einfach noch eine Facette reinzubringen bezüglich dieses Werterelativismus, die mich persönlich besonders trifft oder beschäftigt, ist, weil ich gerade den russischen Philosophen Alexander Dugin sehr studiere, und den werden wahrscheinlich kaum jemand kennen. Alexander Dugin ist einer der wichtigsten Gegenwartsphilosophen Russlands. Viele denken, er ist sozusagen auch Putins Hirn. Er ist auf jeden Fall einer der kulturell einflussreichsten Denker Russlands. Seine Schriften sind Pflichtlektüre in der russischen Militärakademie. Und aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, ist er, neben dem, dass er ein brillanter Philosoph ist, ein Vordenker des neuen Faschismus. Aber er ist ein Faschismus neuer Schule. Er würde sich auch dagegen wehren, also er würde sich nicht selber als Faschisten bezeichnen. Er bezeichnet das, was er macht, als vierte politische Theorie. Und das ist das Interessante in dem Zusammenhang, in dem wir gerade sprechen, er ist tief geschult von der postmodernen Philosophie Und nützt die postmoderne Philosophie und den Werterelativismus der postmodernen Philosophie, indem man sagt, es gibt keine universalen Werte, es gibt auch keine universale Menschheitskultur, es gibt eine westliche Wahrheit und es gibt eine russische Wahrheit. In einem Interview geht er sogar so weit, wer sagt denn, dass überhaupt in Aleppo russische Bomben auf Unschuldige gefallen sind? Das sind doch nur Interpretationen, das sind ja keine Wahrheiten, sondern nur Interpretationen. Also da ist jemand, der wirklich dieses Spiel des Werte-Relativismus so aus meiner Sicht genial in sich reingenommen hat und daraus eine neue faschistische, weltrelativierende Ideologie macht. Also es geht bei ihm sehr darum, auch die Welthegemonie der USA zu brechen und einfach verschiedene gleichberechtigte kulturelle Regionen der Welt sein zu lassen. Das sind auch spannende Gedanken, muss man auch dazu sagen. Aber die Konsequenz, wie er sie denkt, hat das eine direkte faschistische Ausrichtung. Das sind auch nicht gewollte Konsequenzen dieses postmodernen Denkens. Und wir müssen mal auch nachdenken, wenn wir nicht etwas Integrierendes, Universelles finden in unserem Denken, dass das auch solche Auswüchse mitproduziert.
Oh ja, das ist schockierend, ja, das ist schockierend und unterstreicht genau das, was wir schon besprochen haben. Wenn es keine Werte mehr gibt, dann sind die frei definierbar und dann passiert genau sowas. Was mir dabei noch kommt, ist, dass wir zusätzlich hier auch noch aus der Moderne, denke ich, eine Last mitschleppen. Die Moderne hat ja wunderbar angefangen mit einer wirklich ganzheitlichen Wissenschaft des Inneren und des Äußeren, ist dann aber, weil eben das Äußere sich wissenschaftlich einfach besser untersuchen lässt, in eine materialistische Strömung gekippt, also Silber nennt das Flachland, die wir heute noch haben. Mhm. Und eines der Erbe davon ist, dass die Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften unterrepräsentiert sind, also mal nach meiner Wahrnehmung. Mhm. Alle Wissenschaftssendungen im Fernsehen sind Naturwissenschaftssendungen. Mhm. Die sind wunderbar. Aber man findet nichts über Entwicklungspsychologie oder fast nichts in den Medien. Man findet nichts über Phänomenologie, man findet nichts über Hermeneutik. Aber nur über die Geisteswissenschaften können wir sowas wie einen Wertekonsens erreichen, indem wir uns Wir können nicht naturwissenschaftlich sagen, was moralisch besseres Handeln ist. Das können uns die Naturwissenschaften nicht sagen. Das können uns nur die Geisteswissenschaften sagen. Mhm. Aber dazu müssen wir erstmal sie wieder hochholen, praktisch zu den Naturwissenschaften stellen und dann schauen, die Naturwissenschaften geben uns das Äußere, die Geisteswissenschaften geben uns das Innere. Mhm. Also das kommt auch noch hinzu. Wir sind geisteswissenschaftlich gewissermaßen, da fehlt uns was. Und dann kommt noch die Postmoderne obendrauf. Also ich weiß auch nicht, wie wir...
Ja. Nee, gut, dass du die Moderne mit reinbringst, weil das führt mich auch zu einem weiteren Teil des Gespräches, der mir wichtig ist, weil in diesem Papier von Ken Wilber fehlt mir auch vieles. Und ich finde es erstaunlich, ein Papier über die Krise, die politische Krise der USA zu schreiben und ich sag's mal so, kein Wort über den exzessiven Kapitalismus der letzten Jahrzehnte, kein Wort über das Scheitern der neoliberalen Wirtschaftsorientierung, kein Wort über das Ende der westlich-amerikanischen Dominanz und den krisenhaften Erscheinungen, die damit zustande kommen. Nichts über Wall Street, nichts über die Korruption von Wall Street zu bringen, sondern sich nur sozusagen auf die Kritik der Postmoderne hier einzuschießen. Da habe ich das Gefühl, da ist der Blick auf etwas, was wichtig ist, und wir haben das jetzt ja auch wirklich auch angesprochen, was in die Diskussion hineingehört, in sich verabsolutiert. Weil was in Amerika abgeht, ist natürlich auch ein Aufstand der weißen amerikanischen Arbeiterklasse gegen die sozialen Verwerfungen der letzten Jahrzehnte, dass es real seit den Ende der 70er Jahren real Verluste gab, dass die Reichsten in Amerika extrem in ihrem Reichtum explodiert sind, die Armut genauso extrem zugenommen hat. All das sind politische Realitäten, ohne die man Trump nicht verstehen kann, und die in einer integralen Analyse integral dabei sein müssen. Und wo ich verwundert war, dass sie von Ken Wilber nicht angesprochen werden. Was meinst du dazu?
Also ich hätte mir gern auch noch zu all den Themen was gewünscht. Vielleicht wäre es dann 500 Seiten geworden oder so. Du hast recht, also da kann man noch, da muss man auch noch viel zu sagen, wenn man das jetzt erweitert. Gut, er hat was zur Wohlstandsungerechtigkeit gesagt. Aber zur Finanzkrise, das finde ich ein gutes Beispiel für das, was ich eingangs erwähnte. Und das ist natürlich jetzt meine Interpretation. Das ist die klassische Dialektik zwischen individueller Freiheit. Und das ist ja das, was das Liberale sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und kollektiver Verantwortung. Mhm. Und in traditionellen Gesellschaften, um es mal ganz banal zu sagen, ist alles verboten, außer es ist erlaubt. Mhm. Ja? In liberalen, freiheitlichen Gesellschaften ist alles erlaubt, außer es ist verboten. Also ne, man gibt dem Individuum erstmal Spielraum, schaut, was passiert und macht dann Regeln auf. Und diese Ausgewogenheit ist nach der Liberalisierung der Finanzmärkte ist das eben aus dem Ruder gelaufen. Ne? Also es ist genau das passiert, was passiert, wenn man Regeln abschafft. Da werden vielleicht ein paar überflüssige Regeln abgeschafft, aber es stehen Freiräume und dann entsteht Leid. Mhm. Genau das, was wir in der Finanzkrise gesehen haben. So, und dann kommt jetzt wieder die Rückbewegung, Regulierung der Finanzmärkte. Ne? Und das muss jetzt passieren und da muss noch mehr passieren. Und auch wieder, und wenn man beides aber auf dem Schirm hat von Anfang an, also wenn nicht die Liberalen immer wieder schimpfen und sagen, die Sozialen beschneiden ihre Rechte und die sind schlecht und die Sozialpolitiker nicht auf die Liberalen grundsätzlich schimpfen, sondern sagen, beides ist wichtig. Wir müssen überall schauen, dass wir genug individuelle Freiheit haben und gemeinschaftliche Verbindlichkeit. Dann erst kommt was Integrales zustande. Also es fehlt überhaupt erstmal der gegenseitige Respekt dieser Perspektiven voneinander. Ja. Und dann kann das Ganze überhaupt erstmal beginnen. So schaukelt sich das immer hin und her. Dann kommt wieder Überregulierung und dann kommt wieder einer, der schafft alles ab. Der Trump redet ja auch davon, jetzt wieder 2/3 der Vorschriften abzuschaffen. Und da geht das immer hin und her. Und jedes Mal ist wirklich vermeidbares Leid, weil immer leiden Leute. Ja? Mhm. Immer. Also
absolut. Nee. Stimme ich dir sehr zu. Und insofern ist das ein notwendiger Bestandteil, das, was du ansprichst, einer integralen Analyse. Und eine Frage an dich. Ja? Auch als Ken Wilber-Kenner und ich kenne Wilber ja auch sehr, sehr lang. Ich verdanke ihm auch unheimlich viel. Ich habe Ende der 80er Jahre meine damalige Dissertation auch über ihn geschrieben und finde ihn nach wie vor einfach einen absolut wichtigen Denker. Aber dass er jetzt sozusagen in diesem 90-Seiten-Papier seinen Blick ganz oder fast zur Gänze auf das grüne Meme, also auf die Postmoderne zuspitzt, ja. Hat das nicht auch ein bisschen was, dass er sich da auch mit einem Lieblingsgegner verbeißt und dass etwas, was er zum Beispiel den Grünen vorwirft, dass die Grünen sich sozusagen gegen die Moderne, also die Grünen, die Postmodernen gegen die Modernisten verbissen haben, dass er aus integraler Sicht ein bisschen was Ähnliches macht und es ist total wichtig, sozusagen die negative Seite des Grünen herauszustreichen. Aber hier ist es doch vielleicht genauso wichtig, gerade was du jetzt gemacht hast, auch zu sehen, es gibt auch eine Schattenseite der Moderne, die heute vielleicht genauso wirkungsmächtig ist wie die Schattenseiten der Postmoderne, die in so einer Analyse mit dabei sein muss und dass er da ein bisschen sich sozusagen in seine eigene Arbeit verbissen hat, wenn ich das so sagen darf.
Ja, ich glaube auch, man kann im doppelten Wortesinne sagen, er hatte ein Thema. Wie auch immer. Also, er hat ja dieses Bumerite, also er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und das vielleicht noch als interessante Information dazu ist, das ist ihm auch nach dem Buch Bumerites ja vorgeworfen worden, dass man sagt, Mensch Wilber, jetzt haben wir dieses wertvolle Grün und jetzt haust du da drauf und schreibst von den 400 Seiten 3 Seiten über das gute Grün und 397 Seiten über das schlechte Grün. Ja, was ist denn mit den anderen Memen? also mit den anderen Entwicklungsstufen. Und dann hat er noch, glaube ich, 5 Seiten Papier nachgeliefert über die Schattenseiten der anderen und hat aber auch gesagt, in Eros, Kosmos, Logos, das ist ja eine Kritik der Moderne, also Flachland, da hat er schon die Moderne kritisiert. Ne? Eben genau das, was ich auch, aber ja, also ich finde ihn ja gar nicht klar, dass der Eindruck entsteht, er hat da ein Thema mit dem grünen Leben, ja. Also ja. Mit der Postmoderne, ganz ja. klar. Ja. Da legt er ja los. Auch in dem ja. Text wiederholt er sich ein bisschen oder verstärkt es, wenn man es jetzt positiv formuliert, immer wieder. Und er ist ja da auch in der Wortwahl nicht zimperlich aperspektivischer Wahn und so weiter und so fort. Also ja, genau.
Absolut. Ich habe da eine Arbeitshypothese und die würde ich auch gerne sagen, schauen, was du dazu denkst. Damals, wie Pomaritis rausgekommen ist, 2001 war das, glaube ich, oder 2, weiß ich nicht, fand ich das ein unheimlich wichtiges Buch, ja. Weil das sozusagen zum ersten Mal die Postmoderne, das grüne Meme, wie er sich ausdrückt, zum Thema gemacht hat und sozusagen zum ersten Mal diese Schatten wirklich aufgezeigt hat. Und es hat einen Aufschrei ausgelöst. Und ich kann mich erinnern, wie wir damals in unseren Magazinen das mitgebracht haben, hat es diesen Aufschrei auch mit ausgelöst. Weil sich viele einfach auf die Zehen gestellt fühlen, die eigentlich sich sonst in der Rolle des Kritikers wahrnehmen. Und ich glaube, dass es ein unheimlich heilender Schmerz war. Vielleicht muss man auch die Entwicklung des Integralens in einen Entwicklungszusammenhang sehen, nämlich, dass es damals notwendig war, sich sozusagen abzustoßen von der Postmoderne und einmal die Abgrenzung zu betonen und damit auch sozusagen das Negative herauszukehren und mal zu sagen, Moment mal, Leute, da gibt's auch ein Problem, ja? Und das geht ja nicht so einfach. Man muss da auch wehtun können, ja? Dass aber ein reifes Integral ist, irgendwann einmal auch vom Transzendieren zum Inkludieren kommen muss. Also die erste Abstoßbewegung des Transzendierens in einer Inklusionsbewegung auch wieder sozusagen zurückschauen und schauen, dass hier viel auch wieder mit aufgenommen werden muss, um das eben im Integralen zu halten, weil auch viele der Grundkritiken der Postmoderne gegenüber der Moderne momentan unheimlich wichtig sind, weil wir sonst sozusagen die Schattenseiten der Moderne nicht verstehen. Und dass hier auch eine Entwicklung des integralen Denkens da sein muss, wo wir uns sozusagen aus diesem frühintegralen Abgrenzungsmanöver herausentwickeln müssen, so berechtigt das war, und jetzt den Blick öffnen und vieles auch von dem Grünen integrieren müssen, um auch die jetzige Weltkrise, die zum Großteil wirklich ja nicht nur eine Krise der Postmoderne ist, sondern eine Krise des modernen Neoliberalismus ist. Der Neoliberalismus ist eine modernistische Ideologie, keine postmoderne Ideologie. Und er ist wirtschaftlich, vielleicht nicht kulturell, aber wirtschaftlich die vorherrschende Ideologie, wirtschaftlich und politisch. Und dass man erst dann wirklich das in den Blick bekommen kann, wenn man den Blick so öffnet. Und dass man hoffen muss, dass hier Ken Wilber sozusagen diesen Schritt vielleicht in einem weiteren Papier oder was hier auch noch macht.
Ja, absolut. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Teil einer integralen Lebenspraxis. Persönlich, ich fange dann erstmal auch bei mir persönlich an, wirklich zu schauen, wo gibt's noch allergische Reaktionen gegen verschiedene, gegen das Egozentrische, gegen das Traditionelle, gegen das Moderne und gegen das Postmoderne. Wo habe ich selber noch, ne, wo reagiere ich allergisch, wenn ich nur bestimmte Vertreter sehe im Fernsehen oder Filme aus der Zeit oder so Kernaussagen höre? Das heißt nicht, dass man sich mit den Werten gemein macht. Das ist ganz wichtig, ne? Aber dass man ein sympathisches Gefühl, ein verbindendes Gefühl hat, zu sagen, ja, diese erste Ich-Stufe, die ist ganz wichtig, damit wir Menschen unsere Selbstdurchsetzungskraft, die wir ja auch brauchen, gewinnen. Das ist ganz wichtig. Und diese traditionelle Stufe, die sozialisiert uns überhaupt erstmal. Der verdanken wir die Fähigkeit, sozial verträgliche Wesen zu sein. Und das Moderne hat uns dieses große Geschenk der Wissenschaft gebracht. Das ist so schön, diese Fähigkeit zur Objektivität, dass wir nicht mehr nur in Subjektivität und Humant. Und die Postmoderne eben mit ihrer wunderbaren Befreiung von diesem doch allzu starren System, mit ihrer Vielfältigkeit, mit dieser großen Einzug dieser horizontalen Dimension, dass man sagt, Mensch, es gibt nicht nur das Vertikale, es gibt auch eine riesige horizontale Dimension von Vielfalt, Unterschieden, Moden, Sprachen, Kulturen. Mhm. Das ist so wichtig. Und das fühlen zu können oder eben Allergien zu spüren, ja. Also das ist, und das ist eine ganze Menge. Also das, da hat man schon zu tun. Mhm. Individuell und auch gesellschaftlich, ja. Ne, zu gucken. Ja. Ja.
Das Integrale hat ja auch sehr viel zu tun mit einem Denken, das Ken Wilber die vier Quadranten nennt. Also dass die Realität aus einem Innenbereich und aus einem Außenbereich, das ist teilweise angesprochen mit der Kritik von der Moderne, und aus einem individuellen und aus einem Kollektiven besteht. Also dass man auch vieles der Theorien und der Philosophien besser verstehen kann, wenn man sieht, dass das auf die individuelle Innenseite der Wirklichkeit oder auf die kollektive Innenseite der Wirklichkeit oder auf die kollektive Außenseite der Wirklichkeit abzielt. Also zu sehen, dass es hier verschiedene Bereiche von Wirklichkeiten gibt, die alle gemeinsam ihre Berechtigung haben. Die integrale Theorie, wie sie sich entwickelt hat, hat sich ja sehr stark eben auch im Kontext der spirituellen Postmoderne entwickelt. Also auch Ken Wilber kommt sozusagen aus dieser buddhistischen Welle der spirituellen Postmoderne. Es gibt allerdings auch eine zweite Postmoderne, die ich eine politische Postmoderne nennen würde, die in Europa ausgeprägter war als in den USA, auch marxistisch ausgeprägt, die neben den Innenwelten, den psychologisch-spirituellen Innenwelten, eben soziale und systemische Außenwelten in ihrem Weltverständnis sehr stark hervorgehoben hat. Sind wir nicht jetzt in einer Situation, wo wir sehen müssen, dass der Fokus des Integralen im Weltverständnis doch sehr auf die psychologisch-spirituelle Innenseite der Welt orientiert ist und viele der systemischen, politischen, ökonomischen Analysen, die auch in der Postmoderne geliefert werden, eigentlich erst jetzt mit aufgearbeitet werden müssen. Also dass es hier auch einen Integrationsbedarf des Integralen gibt.
Ja, absolut. Also es hat als Theorie begonnen, das ist ja nun was sehr Geistiges.
Ja. Yeah.
Und ist klar, es gab schon Ansätze auch, ne, diese von Wilber, wo ja dieses Buch Ganzheitlich Handeln, also das hatte schon, aber das war immer nur skizziert. Er hat sich schon sehr stark mit der Spiritualität beschäftigt, eben weil er da auch eine große Lücke sieht. Aber ich finde das extrem wichtig, was ist eine integrale Finanzpolitik, was ist überhaupt eine integrale Politik, was ist eine integrale Wirtschaftspolitik, was ist eine integrale Sozialpolitik. Da gibt's noch fast gar nichts, ne? Und da fehlen auch vielleicht die Leute. Yeah. Die ja aus dem Fach kommen. Das finde ich ja auch gut, dass Wilber sich da zurückhält, wo er nicht unbedingt vom Fach ist, sondern yeah. Da kommen dann andere, die dann vielleicht mit ihm oder auch alleine diese Bücher schreiben, die aber vom Fach sind.
Ja. Yeah.
Also insofern.
Nee, das steht, den stimme ich auch sehr zu. Wobei ich, bevor wir gehen und sagen, was ist eine integrale Wirtschaftspolitik, was ist eine integrale Sozialpolitik, ist auch die Frage ist, was ist eine integrale Wirtschaftsanalyse? Was ist eine integrale wirtschaftspolitische Analyse? Weil viel dessen, was in der Welt momentan sich zeigt, und da sind wir auch, glaube ich, in einem Zeitumschwung, den man auch mit beachten muss, dass wir in den letzten Jahrzehnten durch eine stabile Systemrealität im Äußeren, ja, auch den Luxus gehabt haben, uns mit Innenwelten zu befassen, ja. Momentan holt uns, ich sage mal, die systemisch-materielle Realität mit spätestens seit der Finanzkrise, vielleicht auch schon spätestens seit 2001 mit dem sozusagen den Kollaps der internationalen kulturellen Beziehungen und dem, was sich seitdem als eine Konfrontation der Kulturen mit dem Islam darstellt, was ja auch nicht nur kulturell und psychologisch verstanden werden kann, sondern was auch sozusagen weltpolitisch und weltkulturpolitisch verstanden werden muss, dass wir hier jetzt in einer Zeit, wo all das doch ins Rutschen kommt und die gängigen Großtheorien nicht halten, ja. Also es ist ja, ja das, die gängigen wirtschaftlichen Großtheorien sind ja offensichtlich alle momentan eben ins Rutschen geraten. Das heißt, dass hier viele Fragestellungen ist, wo die integrale Theorie jetzt nicht nur sozusagen einen Politikvorschlag, sondern erst einmal auch eine Krisenanalyse braucht, die all diese Bereiche mit betont.
Genau. Zuerst, genau, man schaut, was gibt es jetzt schon alles, und das finde ich auch eine gute Sache, diese Größen-Grenzen-Abschätzung. Also was ist die Größe klassischer liberaler Politik? Mhm. Sie würdigt die Individualität und Freiheit des Einzelnen. Was ist ihre Grenze? Ja, sie hat keinen Blick fürs Soziale und fürs Systemische. Was ist die Größe der Sozialpolitik? Sie würdigt unser In-Beziehung-Sein und Menschsein als soziales Wesen. Mhm. Aber sie schaut nicht unbedingt auf individuelle Freiheit und auf Nachhaltigkeit. Mhm. Was ist die Größe der systemischen Politiken? Also die schauen sich Systeme an, wie das Ökosystem oder das Wirtschaftssystem, und erkennen, wie wichtig die sind, und gucken auf die Nachhaltigkeit dieser Systeme. Aber wiederum, und solche, genau solche Analysen, die braucht es. Ja, ja. Mhm. Genau.
Lass mich doch ein paar Fragen stellen, die jetzt auch von unserem Publikum hier reingekommen sind. Da schreibt jemand, hallo Michael Habecker, spannend deine Ausführungen. Wenn Ken Wilber ein Thema mit dem grünen Meme hat, was bedeutet das für die integrale Bewegung? Sollte sie dann nicht eine eigene Position dazu entwickeln? Hat sie das vielleicht schon getan?
Oh, ja, also erstmal auch, es gibt diese integrale Bewegung, das ist auch so eine Sache, ja. Es wird, das ist keine klare soziologische Gruppe. Wer ist das? Sind das alle, die Wilber gelesen haben? Sind das jetzt nur die Deutschsprachigen? Ist es vielleicht nur das integrale Forum oder ich kann dazu nur wirklich zum eigenen Denken aufrufen und sagen, Das eine ist die Landkarte, die der Wilber macht, ja, und auch andere. Das andere ist seine persönliche Interpretation. Und das sagt er aber auch selber, kein päpstliches Bulletin oder so, sondern das ist seine Interpretation, wie er die Landkarte, die er erstellt hat, selber schwerpunktmäßig interpretiert vor einer Situation. Mhm. Aber das legt doch niemanden fest, um Himmels Willen. Jeder soll sich bitte selber Gedanken machen und schauen, und gucken, wie er oder sie selber die Prioritäten setzt. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, also ich sehe das anders, für mich ist das alles in der Person von Trump beispielsweise begründet und die sozialen Faktoren spielen keine Rolle, die wären in anderen Konstellationen genauso passiert, da übertreibt der Wilber, das ist auch eine legitime Meinung aus der Lindt-Elan-Landkarte. Also das wäre mein Aufruf dazu, bitte selber auch eigene Meinung bilden und Schwerpunkte setzen, und die können natürlich anders sein als die von Wilber. Also und mit dem grünen Meme oder mit diesem Postmodern, da sind wir wirklich auch immer alle zugange und haben da so unser Ring. Also ich würde mich noch längst nicht darüber hinaussehen, sondern ertappe mich selber immer wieder dabei, wie ich allergisch auf bestimmte Entwicklungsstufen und Typen reagiere. Mhm. So, also das ist einfach ein Teil der Praxis. Und bloß nicht, also bloß weil man jetzt einer integralen Organisation angehört, ist man noch lange nicht integral. Also das ist schon mal ganz wichtig. Absolut. Und schon gar nicht automatisch. Ja.
Und dann finde ich es natürlich spannend, dass im Integralen es auch sozusagen einer der Vorwürfe an das Grün aus dem Integralen, berechtigterweise, ist diese allergische Reaktion, zum Beispiel auf die Moderne, die du ansprichst. Ja. Ja. Interessanterweise ist es strukturell ident. Die gleiche Allergie gibt es vom integral gelben Meme gegenüber dem postmodern grünen Meme. Also die gleiche Allergiereaktion. Was in sich zumindest mal eine spannende Beobachtung ist, über die man nachdenken kann. Und einfach nachgehend deinem Aufruf selber nachzudenken. Ich glaube, dass man auch sehen muss, dass hier die Entwicklung ja nicht stehen bleibt. Und Ken Wilber hat hier Historisches geleistet. Das steht ja überhaupt nicht in Frage. Aber es ist ja auch so, dass es mittlerweile viele Schüler von Ken Wilber gibt, die einfach auch selber versuchen, weiter zu denken von sich heraus. Es ist nicht unbedingt, dass jetzt alles geglückt ist, was ihr denkt, aber zu sehen, dass die Evolution ja auch nicht mit Ken Wilber stehen bleibt. Ja. Und zu sehen, dass hier wirklich vielleicht auch Dinge in den Blick kommen, das, was ich vorher angesprochen habe, dass es sozusagen ein frühes Integral gibt, das berechtigterweise sich hauptsächlich sozusagen in der Absetzbewegung zur Postmoderne verstehen und überhaupt konstituieren muss. Ja. Aber auch zu sehen, dass das vielleicht nicht ewig so sein soll. Und vielleicht auch, dass das dann ist, dass die Gründer dieser ersten Bewegung, wie Ken Wilber, auch biografisch mit diesem ersten anti-grünen Stand biografisch so verbunden sind, dass es vielleicht auch andere Menschen braucht, um darüber hinauszugehen.
Ja, absolut. Und eigentlich muss man sagen, da gibt es auch einen schönen Wilber-Spruch, der das auch nochmal explizit zitiert. Er sagt, der Gott der einen Ebene ist der Teufel der Nichthören. Ne? Also wenn man jetzt, das kann ich selber für mich sehen, wenn man selber auch in dieser Postmodern gebadet hat und das wirklich, das war das Größte, das war das Tollste, und dann ein bisschen Abstand bekommt und draufschaut und sagt, um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht vor 20 Jahren, dann wird es erstmal, dann ist es ja toll, also ne, dann wird es erstmal weggeschoben. Ne? Und einfach auf diese Dynamik achten, das gilt eigentlich für alle Menschen, die revolutionär unterwegs sind, dass sie auf ihre eigenen Übertreibungen und Verteufelungen achten. Das ist wirklich wichtig, ja. Immer wenn man meint, vermeintlich oder tatsächlich, man hat etwas gefunden, was jetzt neu ist, dann sofort die Alarmglocken angehen lassen und sagen, oh, hoppla, schauen, ja. Wo fange ich jetzt an, was ich früher noch geglaubt habe? Jetzt plötzlich ist das alles gar nichts mehr wert, da kann ja wohl was nicht stimmen, ne? Und das ist wirklich, 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 weil man, wie du sagst, provoziert sofort wieder die Restauration, die Gegenreaktion, die Reaktion, ja, das Reaktionäre. Je extremer man das macht, desto reaktionärer wird. Das scheint wirklich evolutionär so angelegt zu sein. Und aber wir können daraus lernen, wir können es besser machen, ja. Ja.
Da ist noch eine Hörerfrage, die auch einen Aspekt anspricht, den wir vielleicht ein bisschen unterbeleuchtet haben. Und das ist vielleicht ganz gut, den jetzt nochmal reinzubringen. Da schreibt der Hörer: Ist die Wahl Trumps nicht auch eine Absage an die Political Correctness, die authentische Reaktionen so sehr einschränkt? Kann man darin ein positives Korrektiv sehen?
Ja, also Trump ist auf jeden Fall anti-political correct. Das kann man wirklich sagen. Er nimmt darauf keine Rücksicht und scheint damit auch einen Nerv zu treffen. Das gehört auch zu den Übertreibungen dieser Hypersensibilität, die wirklich, ich sag's jetzt mal salopp, nicht mehr gut ankommt. Ein Beispiel hier bei uns ist ja, wo jetzt über Silvester in Köln dieser starke Polizeieinsatz war, bei der Silvesterfeier, weil man eben im Jahr davor so schlimme Erfahrungen gemacht hat. Da kam eben auch aus der grünen Richtung erstmal, oh, das war zu viel und da ist eine Gruppe aufgrund ihres Aussehens und so. Und das war angesichts der Situation einfach, ich meine, die Polizei musste was machen, die musste auftreten, die musste schauen, dass das alles in Ordnung ist. Ja, und aus der Erfahrung heraus, dass Menschen einer bestimmten Gruppe halt im letzten Jahr auffällig waren, hat man halt wieder reagiert. Und das ist da einfach, das passt einfach nicht, ja. Da muss die Polizei was tun. Und nur, dass sie solche auch nach optischen Gesichtspunkt geht, deswegen ist man nicht gleich Rassist oder Nationalist. Und das ist eben wirklich, das kann ja wohl nicht sein. Also das geht den Leuten, ich sag mal, sowas geht den Leuten ein Stück weit auf den Keks, ja. Also das ist eine Art von Sensitivität, die ist da einfach nicht passend. So wichtig es ist, diese kulturellen Dinge im Auge zu behalten. Nochmal, aber in solchen Situationen, oder was mir jetzt aufgefallen ist, das war so typisch, ja, da war im Internet eine Abbildung von einer historischen, ich glaube griechischen oder römischen Statue, nackter Mann. Ja, mit allem, was zum nackten Mann gehört. Da hat sich jetzt jemand beschwert, hat gesagt, das ist explizit sexuell, also ein Kunstwerk. Mhm. Ja, also nicht, ne, ein Kunstwerk und auch nur, so. Dann hat Facebook das rausgenommen. Mhm. So. Und das ist die Situation. Hass, Unwahrheit, Antisemitismus, das läuft da durch Facebook und durch Google durch. Das interessiert kein Menschen auf Welt gesagt. So. Und das auf einmal ist nicht politisch korrekt. Und das stimmt einfach die Proportion für mich nicht. Also das hat mich selber, da dachte ich, da stimmt doch was nicht, ne? Und da hat der Trump halt auch mit dem Holzhammer wieder reingehauen, ne? Und natürlich alles kaputt gemacht, aber das, er hat den Nerv getroffen. Er hat ein unglaubliches Gespür für das, was Leute nervt. Und bringt das dann noch rhetorisch so, ja, brutal überzeugend. Furchtbar.
Bezüglich der Political Correctness, die auch in Amerika bei Weitem ausgeprägter ist als bei uns. Also die Political Correctness ist eine amerikanische Erfindung und auch als politische Strategie der postmodernen Linken. Und die kam zwar zu uns, ist aber in Amerika wirklich viel, viel ausgeprägter. Und da ist auch etwas, ich meine, dazu bräuchte man ein langes Gespräch, aber ich finde es unheimlich spannend anzuschauen, weil, da stimmt ja auch die Analyse von Ken Wilber, dass es zwar eine Dominanz der modernen neoliberalen Wirtschaft und Machtpolitik gibt, aber im kulturellen Sektor bis zum journalistischen Sektor gibt es sehr wohl auch eine Meinungsdominanz des Postmodernen. Und aus dieser Machtposition im Öffentlichkeitssektor, im Zeitschriften-, Filmsektor entstand eine Auffassung, dass man Menschen zu einer Anführungszeichen besseren, Anführungszeichen geschlossenen Meinung zwingen kann. Das ist sozusagen die Grundidee des Political Correctness, dass man einfach sagt, das darfst du nicht sagen, das ist falsch. Nicht, ich überzeug dich, dass du hier wirklich ein Rassist sein darfst, sondern es ist egal, ob du Rassist bist, du darfst es nicht sagen. Und hier eine Dominanz im öffentlichen Raum, also im Medienraum und im kulturellen Raum, dazu benutzt wird, Meinung zu unterdrücken. Dass hier sich etwas aufgestaut hat, weil es im Prinzip ja keine Weiterentwicklung von Haltungen ist, sondern einfach nur das Verbot von Haltungen. Und dass hier etwas auf eine schreckliche Art und Weise explodiert und sozusagen eine ganze auch politische Strategie der Political Correctness nach hinten losgeht, muss man, glaube ich, auch sagen, da stimme ich Ken Wilber zu, dass sich hier ein Selbstkorrektiv zeigt, wenn auch in einem erschreckenden und gefährlichen Maße.
Ja, genau. Und genau, das ist der Punkt, den ich gerne nochmal machen möchte. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob man jemand sagt, das möchten wir nicht, wir möchten keinen Rassismus im öffentlichen Raum haben, aber gleichzeitig ihn als Mensch nicht verteufelt. Mhm. Ja? Und natürlich ist es schlimm, aber trotzdem, das menschliche Band, sag ich mal, trotzdem hält. Weil jede Entwicklungsstufe ist auch eine Haltestation, ja. Mhm. Jeder Mensch hat das Recht, sich dort aufzuhalten, wo er will. Und wenn jemand sagt, ich möchte traditionell sein und ich möchte nicht, dass ihr Flüchtlinge sind, ohne dass der Mann gewalttätig wird, aber er möchte einfach nicht, dann hat dieser Mensch das Recht dazu. Die Gedanken sind frei. Und das wissen natürlich alle Menschen. Ja? Jeder Mensch weiß, die Gedanken sind frei. Ja? Mhm. Und das nicht nur zu respektieren, das ist ja sowieso so, sondern wirklich dieses menschliche Band nicht abreißen zu lassen, bei aller Schärfe der Auseinandersetzung, die stattfinden muss. Mhm. Ja? Aber diesen Kontakt, ich respektiere dich auf einer Ebene als Mensch, so dort, wo du bist und das, was du bist, auch wenn ich dagegen angehe, dass du bestimmte Dinge im öffentlichen Raum machst und möchte, dass das verboten wird und dich vielleicht sogar ins Gefängnis stecke. Mhm. Und das ist eben, das hat man, und da hat ja Weber auch so einen Satz von Hillary Clinton mal dann auch zitiert, den möchte ich jetzt gar nicht, ne, wo so in Bausch und Bogen die ganzen Trump-Wähler als, ja, naja, die sind ja irgendwie erbärmlich oder so. Und
das ich meine, ein gleichwertig deutsches Wort ist fast Abschaum. Deplorables. Ja. Es ist nicht ganz so hart, aber es geht in diese Richtung.
Ja.
Ja. Noch eine letzte Frage, die von einer Hörerin, wir sind schon am Ende der Zeit, aber ich möchte es gerne noch mit reinbringen. Da schreibt eine Hörerin, ich stimme Ihnen zu, es braucht integrale Analyse, möchte aber gerne wie folgt ergänzen. Es braucht integrale Demut und integralen Mut gleichzeitig, um auch ins Handeln zu kommen, trotz oder gerade mit all den eigenen Allergien. Denn wir haben alle Stufen in uns selbst und das befähigt uns auch, erst integral zu werden. War jetzt nicht als Frage formuliert, aber ich bitte dich trotzdem um eine Antwort.
Ich finde das wunderbar und ich habe mir einen Satz hier aufgeschrieben aus dem Text von Ken. Compassion is the only judgmental attitude. Also Mitgefühl ist die einzig wertende Haltung, wenn man so will, die zulässig ist. Mitgefühl, 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 Mitgefühl.
Schön, Michael, dann würde ich das auch gern Schlusswort so stehen lassen. Danke für deine Zeit. Danke auch allen, die hier zugehört haben. Und ich bin froh, dass wir auch einfach dieses Gespräch über Kens auch wertvollen Beitrag, aber meines Erachtens auch Lücken hier so führen konnten, weil das auch Teil des integralen Dialogs ist, den wir führen müssen.
Ich danke dir, Thomas, und allen. Es ist wunderschön, miteinander zu sprechen. Und sich zu fühlen.
Genau.
Danke.
Einen schönen guten Abend.
Dankeschön.